Hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode des Computerbase Podcasts CB-Funk. Schnapszahl, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Und mir, das ist übrigens, ihr hört es ja schon, Fabian. Tja, letzte Woche saß Jan hier alleine, weil ich nicht da war, ich war im Urlaub. Diese Woche bin ich zurück und jetzt ist Jan nicht da. Schade. Aber keine Sorge, das wird nicht direkt noch so ein 40-minütiger Monolog, schlimmstenfalls über Bumpmapping oder sowas Abstruses. Denn ich bin trotzdem in bester Gesellschaft. Ich habe mir nämlich Nikolas eingeladen. Hallo,
Hallo
Nikolas.
Fabian. Direkt mit dem ersten Wort über dein Wort gesprochen.
Ja, das passiert uns andauernd, das ist auch nicht weiter schlimm. Da machen wir einfach weiter, denn du hast was Spannendes zu erzählen. Du warst nämlich letzte Woche bei Nvidia in den USA im Silicon Valley zur Graphics Technology Conference, also Nvidias Hausmesse GTC. Und wir dachten uns, das
Ja.
wäre doch mal ein spannender Aufhänger für diese Episode. Sonst ist auch nicht so viel passiert. Das kriegen wir gleich vielleicht noch ein bisschen hinten rein, zu Gerüchten zur 5060. Wir haben Assassin's Creed Shadows im Benchmark gehabt. Da kommt im nächsten Community Benchmark und Radeon und Grafikkarten verkaufen sich wohl aktuell ziemlich gut. Aber
Ja.
zuerst, darfst du uns heute erzählen, was es Neues auf der GTC gab, was Nvidia da gezeigt hat, aber vielleicht auch mal drüber plaudern, wie das so ist, wenn man da als Journalist eingeladen wird, auf so eine große
Gerne.
Veranstaltung über See. So von wegen, wie läuft das ab, was kriegst du zu sehen, füttert man dich da kräftig durch, verlässt du San Francisco mit einer 5090, die dir Jensen höchstpersönlich in die Hand gedrückt hat.
Mit Unterschrift am besten noch, ja.
Ja, genau. Ich glaube, das ist für Außenstehende durchaus interessant. Das sind ja Einblicke, die man so nicht unbedingt hat.
Ja, kann ich gerne mal einen Einblick geben. Also die GTC ist ja die, da muss ich dich jetzt leider korrigieren, ist ja die
Ist
GPU Technology
es nicht Graphics?
Conference. Aber Graphics ist ja bei GPU dann auch wieder drin, es ist ja quasi eine Doppelabkürzung. Und ja, aber klassische GPUs, so wie sie Consumer dann in ihren PCs stecken haben, darum geht es ja auf der GTC gar nicht mehr oder schon länger nicht mehr. Es ist ja mittlerweile eigentlich eine AI-Konferenz, weil Nvidia sich ja als Unternehmen ja, seit mehreren Jahren jetzt ein bisschen anders aufgestellt hat. Und sie bezeichnen sich ja auch, und Jensen selbst sagt ja auch, sie seien jetzt ein Infrastrukturunternehmen, weil sie ja mit AI die Infrastruktur der Welt in allen möglichen Branchen quasi beschleunigen können oder wollen, beziehungsweise wollen, dass das so umgesetzt wird. Und ja, also die GTC ist eine Entwicklerkonferenz. Nvidia selbst hat halt die Keynote am ersten Tag, beziehungsweise eigentlich sogar erst am zweiten Tag. Es gibt ja immer noch einen Tag Null, wo schon erste Konferenzsessions für Entwickler stattfinden. Das ist dann der Montag letzter Woche gewesen. Also, das muss ich mal kurz zurückgehen. Das war dann der 17., wenn mich nicht alles täuscht. Und am 16. bin ich angereist. Ja, ganz normal, von Berlin über Frankfurt nach San Francisco. Muss man ja auch offenlegen. Also klar, das war auf Einladung von Nvidia. Die haben dann auch meinen Economy-Flug bezahlt.
Ja, das wäre
Ich
jetzt
bin
eigentlich
da
die
jetzt.
nächste Frage gewesen, ob du
Ja.
nicht in die First gesteckt hast.
Nee, nein, haben sie nicht. Also ganz normaler Economy-Flug, 11 Stunden Holzklasse nach San Francisco. Und ja, sie haben auch das Hotel übernommen. Das war dann das direkt neben dem Konferenzzentrum, so ein Marriott Hotel, also jetzt auch nichts, kein Luxus, Hotel mit Whirlpool im Zimmer oder solchen Geschichten. Ja, und Verpflegung haben sie natürlich auch gemacht. Also alle GTC-Teilnehmer, also alle 25.000, die vor Ort waren, haben von Nvidia auch Mittagessen bekommen. Und dann gab es noch einen kleinen Arbeitsraum für Presse. Es gab noch kostenloses WLAN. Was muss ich noch offenlegen?
Oh.
Wasser und Softdrinks gab es auch und morgens gab es auch mal ein Schokocroissant, aber
Ja, das ist ja immer ganz abenteuerlich. Ich meine, ich hatte das einmal so in dem Umfang, das war, glaube ich, noch mein zweites Jahr bei Computerbase war das, als ich zur ja jetzt nicht mehr existenten E3 gekarrt wurde
ja. Eher
von
nach Los Angeles,
Microsoft.
ne?
Ja, das war ja in Los Angeles, genau. Und da hatte ich die gleiche Geschichte. Der Flug wird dir bezahlt und das Hotel sowieso und Nahrung weitestgehend auch. Ich glaube, ich war da noch nicht mal, wie
Ja.
alt war ich da, 20 oder so. Das war schon ein Erlebnis. Für dich ist es ja nichts unbedingt Neues mehr. Du machst es ja häufiger mal.
Ja.
Ich denke mal, für Außenstehende, wenn man das jetzt aber hört, oh Gott, der kriegt ja alles von dem Hersteller bezahlt, wie kann der noch unbefangen sein? Aber.
Ja, ich versuche natürlich schon, meine Neutralität zu wahren. Ja, klar, wenn man dann vor Ort ist, dann kommen natürlich nur Nvidia-Meldungen sozusagen bei
Ah.
rum. Und es ist natürlich auch, denke ich mal, in Nvidias Interesse, wenn man dann da eingeladen wird, dass man dann auch was abliefert. Aber ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht anders als eine Messe wie eine IFA oder ein MWC oder vielleicht eine CES. Nur dass dann halt da primär Nvidia ist, wobei es gibt ja auch noch eine ganz normale Messehalle, wo auch noch andere Firmen sind als Nvidia. Aber wir können noch mal kurz von vorne das quasi aufrollen. Also die GTC ist ja jetzt erst das zweite Mal auch wieder vor Ort ausgeführt worden, nachdem wegen Covid-19 da ziemlich viele Jahre eine Pause war und Nvidia hat auch sehr spät dann erst letztes Jahr gesagt, okay, wir machen wieder was vor Ort. Sie haben natürlich auch gesehen, wie sie mit der virtuellen GTC viel mehr Leute erreichen können. Also man redet da so von 300.000 Teilnehmern insgesamt, wenn man auch noch die ganzen Online-Teilnehmer dazu rechnet.
Ist natürlich
Und
auch alles extrem
und
beflügelt.
25.000 Leute vor Ort ist ja noch nicht mal ein Zehntel des Gesamten sozusagen. Aber vor Ort ist natürlich auch immer wieder schön, da mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen und auch einer richtigen Keynote dann beizuwohnen und die Jensen-Show 2,5 Stunden zu genießen, beziehungsweise wenn dann das WLAN und Mobilfunk in der Halle voller Leute irgendwann aufgibt, dann ist es natürlich als Presse, wenn man da arbeiten muss, dann nicht mehr ganz so doll zu genießen. Aber ja, die GTC, wie gesagt, ist eine Entwicklerkonferenz und Consumer-GPUs waren da jetzt kein Thema. Generell Consumer-Themen, ja, wahrscheinlich noch nicht mal 1% der vor Ort ausgeführten oder angebotenen Sessions haben sich mit Consumer-Lösungen beschäftigt. Also ab und zu ging es natürlich schon mal um DLSS oder irgendwie Raytracing auf Consumer-RTX-Karten, aber grundsätzlich ist es halt eine Entwicklerkonferenz mit den Profi-Produkten aus der Datacenter-Sparte, ne? Also
Ja.
AI-Beschleuniger.
Wobei man da
Ja.
fairerweise sagen muss, dass es bei der GTC ja auch in der Vergangenheit noch nicht anders war. Also das ist ja nicht erst seit dem KI-Hype, so, dass
Ja.
Gaming-Grafikkarten da keine größere oder keine Rolle spielen.
Das stimmt schon allgemein, aber zum Beispiel hat man auch auf einer GTC vor X Jahren dann halt so Sachen wie GeForce Now mal angekündigt und sowas, ne? Also da hieß es ja noch Nvidia Grid, hieß es ja mal zur Ankündigung vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren. Ja, aber solche Themen sind mittlerweile komplett dann verschwunden. Du hast schon recht, sie waren auch früher schon eher eine Randerscheinung und jetzt sind sie halt noch weniger als eine Randerscheinung. Ja, und die Keynote ging natürlich primär jetzt um Blackwell Ultra. Also Blackwell ist ja die Name der Architektur, und da hat sich Nvidia jetzt auch für denselben Namen, sowohl für die Datacenter als auch die Consumer-Karten entschieden. Deswegen verwirrt es immer so ein bisschen, wenn man dann von Blackwell redet und dann, welches Blackwell meint man denn jetzt genau? Aber wir reden jetzt über die Blackwell AI-Beschleuniger. Die haben ja keine klassischen Shader-Cores oder sowas. Also die können ja auch keine Spiele berechnen oder Bild ausgeben.
Also die Shader haben sie, aber denen fehlen dann in der Regel so Sachen wie die ROPs oder sowas. Ja, genau. Also
Ja,
fehlende
genau.
ROPs
Also
haben wir natürlich auch bei normalen Blackwell-Grafikkarten als Thema, aber also genau, da fehlt dann quasi die
Also
haben
sie haben CUDA-Cores,
Nvidia-Ausgänge
haben
und
sie ganz
so,
normal und
ne? Ja.
so, genau. Aber du kannst daran jetzt nicht deinen Monitor anschließen und dann Can it run Crisis quasi die Frage beantworten.
Nee, nee.
Geht damit leider nicht.
Andere
Ja,
Shader
Blackwell.
haben sie auch, ne?
Ja. Ja, Blackwell Ultra ist ja eine Ausbaustufe der letztes Jahr vorgestellten Architektur und hat in erster Linie halt viel mehr HBM-Speicher, um halt um die großen Sprachmodelle im Speicher zu behalten. Und beim Inferencing gerade von den Sprachmodellen mit dieser Reasoning-Eigenschaft, also wo man noch dem Gedankenverlauf quasi des Sprachmodells dann folgen kann, da werden ja deutlich mehr von diesen sogenannten Tokens produziert und da brauche ich halt mehr Speicher und Nvidia positioniert jetzt Blackwell Ultra so ein bisschen als die Inferencing-Lösungen. Also klar, damit kannst du auch AI-Training machen von Sprachmodellen, aber so beworben wurde es jetzt ein bisschen mehr so als Inferencing, also als Beschleuniger, wenn die Sprachmodelle dann auch von den Usern genutzt werden. Und da halt mit Fokus auf diese Reasoning-Modelle, die ja OpenAI, Gemini und ich meine auch DeepSeek und alle, die sind ja alle
Anthropic,
jetzt,
ja.
ja, also, und man sieht ja dann erstmal den Output vom Gedankengang und das sind ja dann alle schon Tokens, die da generiert werden. Und da kommt halt viel mehr zusammen als bei einem klassischen LLM, wie man es vorher gesehen hat, wo dann einfach nur direkt die Antwort ausgespuckt wurde. Ja, und natürlich, das ist ja dann Blackwell Ultra, ist dann halt die GPU sozusagen, der Beschleuniger. Und drumherum ist ja dann eigentlich das, womit Nvidia vielleicht sogar noch mehr Geld einnimmt am Ende, nämlich die ganze ja, Serverinfrastruktur drumherum. Also diese DGX-Systeme von Nvidia und die Software natürlich, ne? Also Nvidia bietet ja für also unter diesem DEC, also unter diesem CUDA-X-Namen ganz viele Frameworks und Softwarebibliotheken an. Und um halt die Rohleistung von der Hardware dann auch tatsächlich abrufen zu können. Und deswegen hat Jensen bei der Keynote, sage ich mal, erst so vielleicht im letzten Drittel wirklich über Hardware gesprochen und davor ging es dann primär so, was man halt damit überhaupt machen kann. Und er hat so ein bisschen erklärt, warum Nvidia jetzt ein Infrastrukturunternehmen ist. Ne? Also, weil du ja, du, also weil sie halt sagen, du kannst ja damit jetzt komplette Fabriksimulationen machen, inklusive korrekter Physik und dann kannst du auch Mobilfunknetze im Omniverse simulieren. Also du kannst, also
Oh,
sie sagen, du kannst
ja.
quasi jeden Aspekt der physischen Infrastruktur, die es in der echten Welt sozusagen gibt, ja auch jetzt simulieren und mit Hardware beschleunigen, diese Simulation. Und bevor du dann was in der echten Welt umsetzt, machst doch erstmal im Omniverse ja, also beschleunige das bitte mit unserer
Ja.
Hardware.
Ja gut, also Simulationen generell von sowas, das sind ja an sich nichts Neues. Ist jetzt der AI der neue Aspekt oder meint er einfach, das hat eine ganz neue Größe, eine
Also er
neue
meint natürlich,
Bandbreite?
also in zwei Punkten, also natürlich, dass es nicht mehr auf CPUs berechnet wird, ist Jensen ja immer ein sehr wichtiger Aspekt, also dass man halt mit speziell für deren Beschleuniger entwickelter Software ja viel höhere Leistungen oder höhere Effizienz bekommt, je nachdem, in welche Richtung man da den Regler schiebt sozusagen. Und natürlich mit AI das Ganze dann noch, ja, wie soll ich sagen, anreichert oder generiert, um da dann, ja, sei es für Maskenberechnung in der Foundry, die auf CPUs ewig lange dauert, oder halt auch Funksignale im Mobilfunknetzen zu simulieren. Und ja, also wenn man da die Keynote guckt, 2,5 Stunden, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass Infrastruktur ohne Nvidia nicht mehr funktioniert. Aber wie du schon gesagt hast, ne, hat ja auch schon vorher alles geklappt. Aber man kann da schon ein bisschen so erkennen, auf welchen Weg Nvidia da eingeschlagen hat.
Hast du denn
Und
irgendwie den Eindruck, dass im Grunde genommen alles, was Nvidia da gemacht hat, was sie gezeigt haben, nur noch konkret auf die AI-Entwickler, also auf die großen amerikanischen AI-Entwickler zugeschnitten ist? Also von
du
wegen.
meinst anstelle der kleinen Entwickler oder der Konsumenten oder?
Ja, anscheinend der Konsumenten sowieso, aber man kann ja durchaus, du hast ja jetzt eben angesprochen, dass sie jetzt gerade die neuen Reasoning-Modelle unterstützen wollen. Es hört sich ja ein Stück weit schon so an, als würde sich Nvidia da im Endeffekt als Hardware, als quasi exklusiver Hardware-Lieferant für AI-Unternehmen verstehen.
Ja, also das wollen sie sicherlich sein und sie müssen ja auch jetzt so ein bisschen, gerade in diesem Inferencing-Bereich, der jetzt so ein bisschen in Fokus gerückt ist, auch bei Nvidia selbst, müssen sie halt schon gucken, dass sie sich da nicht überholen lassen ja, von ASIC-Entwicklern, also Leute, die Chipsätze bauen, die auf ein ganz spitzes Einsatzgebiet zugeschnitten sind, aber da halt dann unglaublich schnell und effizient sind. Und sie sagen ja immer so ein bisschen, dass sie mit den GPUs wollen sie ja die CPU-Berechnung ablösen, also dass du halt einen dedizierten Beschleuniger für diese Aufgaben hast, aber mittlerweile kann man ja auch schon fast sagen, dass die NVIDIA-Lösungen teilweise vielleicht sogar zu breit fassen.
Ja.
Sie decken zwar viel ab, aber wenn ich jetzt einen ASIC, der nur für FP4 Inferencing, der nur diese eine Sache kann,
Ja.
wenn ich den jetzt entwickle, dann ist der ja in der einen Aufgabe sicherlich besser.
Das ist zumindest kosteneffizienter.
Ja, und da gibt es ja dann so, ja, zum Beispiel Cerebras, also diese Wafer-Scale-Chips da bauen, die nur fürs Inferencing sind. Sie haben halt schon Konkurrenz so langsam ein bisschen. Und ja.
Da hat man das gemerkt auf der GTC, dass sie sich dieser Situation da, dass sie das
Also
angehen,
man
dass sie sich dessen
hat,
bewusst sind.
also namentlich genannt wird er ja jetzt natürlich kein Mitbewerber, aber dadurch, dass sie jetzt Blackwell Ultra halt von Anfang an so ein bisschen in diese Inferencing-Ecke gestellt haben und dann auch mit 288 GB HBM pro Chip ausrüsten, zeigt mir das schon so ein bisschen, dass sie sich da stärker aufstellen wollen in dem Bereich, um halt die Wettbewerber ein bisschen noch auf Distanz zu halten. Was sie ja aber auch gezeigt haben, was dann schon ein bisschen mehr so an diese kleinen Unternehmen oder auch vielleicht Privatanwender geht oder private selbstständige Entwickler im AI-Bereich, ist dann das DJX Spark, also dieser Mini-Rechner, den sie zusammen mit MediaTek entwickelt haben. Und dann haben sie ja noch diese DGX Station, also einen Desktop-PC mit dem neuen AI-Beschleuniger vorgestellt. Und da wollen sie so ein bisschen halt die Brücke bauen, dass man halt nicht gleich, ja, sich einen kompletten Serverschrank quasi ins Kleinunternehmen stellen muss, der dann Hunderttausende von Dollar kostet. Das DGX Spark ist ein, ja, so wie so ein Intel NUC, so ein bisschen von den Abmessungen. In diesem typisch goldenen Gehäuse von Nvidia. Sie sagen ja auch, das sei die Founders Edition. Die DGX Spark-Lösung der anderen OEMs, die sehen deutlich langweiliger aus als das von Nvidia. Und da drin steckt ja dann ein SoC mit einer ARM-CPU und einer Blackwell-GPU. Und da kriege ich dann 1000 TOPS, glaube ich, FP8-Leistung AI und kann halt so kleinere AI-Projekte halt lokal auf meinem Desktop dann damit beschleunigen. Und das Ding hat ja auch mit 128 GB RAM Reserven, um dann halt auch je nach LLM-Größe da entsprechende Sachen reinzuladen. Und wem das nicht reicht, für den gibt es ja dann diese neue DGX Station. Das hat dann den vollwertigen Blackwell Ultra Chip mit 288 GB HBM. Beim kleinen Spark ist es ja LPDDR5X. In der Station kriege ich dann HBM, aber da kennen wir noch keine Preise. Aber wenn ich da halt einen vollen GB300-Chip drin habe, das wird schon mehrere 10.000 Euro kosten,
Ja,
die Geschichte.
also im Endeffekt schließt es dann ja auch nur die Brücke von GeForce RTX Pro 6000. Haben sie jetzt, ich glaube, das war
Ja,
auf
und sie auch
der
noch,
Messe gar kein
ja.
Thema, aber das ist ja quasi der.
Doch, 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 es wurde auch angekündigt,
Echt?
ja.
Okay,
Ja,
ach so.
ja,
Hatte ich
ja.
jetzt gerade gar nicht mehr so verbunden im Kopf, aber das ist ja quasi der Blackwell-Vollausbau, aber der Gaming-Blackwell-Vollausbau, meinte ich. Muss man wieder unterscheiden, genau.
Ja,
Also.
da muss man dann wieder diese Unterscheidung machen.
Ja.
Aber da haben sie dann jetzt auch den mit, oh, schlag mich, wenn ich falsch liege, aber 24.000 paar zerquetschte
Ja,
CUDA-Cores dann.
genau.
Also,
Also das, was
und
eigentlich mal früher die Titan gewesen wäre, das heißt jetzt
ja,
RTX Pro
pro,
6000, hat
ja,
96 GB VRAM.
das ist schon ordentlich, ja.
Und wie viele tausende Euro auch immer das kosten wird, auf jeden Fall deutlich mehr als 50,
Ja, gibt es
90.
auch noch keinen Preis. Ich gehe da
Aber,
auch von einem.
und dieses DGX Spark, diese Geschichte, die wird dann ja nochmal preislich darüber liegen, denn so einen RTX. Nee,
Ja,
wie
also der
heißt das?
Spark kostet 4.000 Dollar von
Ach.
Nvidia. Ja, hat aber dann halt auch gewisse Einschränkungen. Also ja, das ist ja dann halt auch ein fertiges System. Ich kann an dem
Also doch
nichts ab.
günstiger.
Ja. Es gibt auch noch für 3.000 von Asus ein kleineres Modell mit einer kleineren SSD, aber ansonsten gleiche Ausstattung. Ja, aber Nvidia richtet sich halt schon ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen damit, weil die RTX Pro ja auch, also aus dieser Pro-Vis-Sparte, die geht ja dann auch so ein bisschen in Medienschaffende.
Ja, dieses Prosumer-Segment auch vor allem, ja.
Ja, genau. Und ist ja dann auch noch eine Lösung mit klassischen Bildausgängen. Beim Spark habe ich ja auch eine Blackwell-GPU, wie sie mit Consumer-Chips vergleichbar ist. Und bei der DGX Station habe ich das ja dann wieder nicht. Das ist dann wieder Datacenter Blackwell sozusagen. Da muss ich dann noch eine Grafikkarte auf das Board stecken. Und selbst wenn es nur eine für 50 € ist, um halt ein Bild zu bekommen. Aber die DGX Station hat von Haus aus keine Möglichkeit, Bild auszugeben, außer man geht übers Netzwerk Remote halt drauf. Und ja, das sind so die, kann man dann noch als Konsumerprodukte vielleicht so ein bisschen bezeichnen, aber Prosumer, wie du es gesagt hast, ist ja schon passender. Und ja, es war dann am Tag. Es war dann der Dienstag, also die große Keynote von Jensen. Was ich immer ganz imposant finde, ist, dass Jensen ja ohne Teleprompter arbeitet und auch ja sonst auch keine Zettel oder so in der Hand hält oder aufs Smartphone guckt. Der zieht dann da echt 2, 2,5 Stunden Keynote frei gesprochen halt einfach durch, so, ne? Also, und leistet sich eigentlich auch keine wirklichen Fehler dabei und ist halt auch in jedem Thema eigentlich ziemlich up to date und ja, er ist halt auch kein klassischer CEO, finde ich, so ein bisschen, der einfach nur das Unternehmen leitet, sondern er ist ja auch Engineer und ist auch immer schwierig. Also, wenn man so mit Nvidia-Mitarbeitern redet, dann sagen die immer, man kann halt Jensen auch nicht bullshitten, sagen sie immer. Also, wenn man da quasi irgendwie ihm dann versucht, irgendeine Story zu erzählen oder man meint, man sei der Fachmann und will ihm dann eines Besseren belehren, dann ist es aber meistens andersrum, dass er dann einem des Besseren belehrt. Und ja, das höre ich immer so ein bisschen aus dem Umkreis
Die
sozusagen
Mythen
von
und
Jensen.
Legenden.
Ja, genau. Und natürlich hat er auch wieder mit Lederjacke präsentiert und
Was für der Krokodilleder, oder?
es war wieder es war kein Glattleder, ja. Also ich vermute, da mussten mehrere kleine Tiere für ihr Leben beenden. Ja. Ja, und wenn dann die Keynote vorbei ist, dann geht ja eigentlich die GTC erst so richtig los, ne? Also dann hast du halt eine Woche mit über 1000 Sessions.
Die man unmöglich alle
Ich,
wahrnehmen kann.
ja, weil auch locker manchmal irgendwie 5, 6 parallel stattfinden oder noch mehr. Und dann nachts auch noch Sessions sind fürs asiatische Online-Publikum. Also da finden auch um 1 Uhr nachts US-Zeit dann noch Online-Sessions statt, die sich dann an die zum Beispiel chinesischen Entwickler richten. Was eine ganz interessante Zahl war, ist, dass laut Jensen 50% aller AI-Entwickler weltweit kommen halt aus China. Und ist halt ein sehr großes Publikum. Und natürlich für Nvidia umso ärgerlicher, dass man da dann nicht alle Produkte in das Land so liefern kann, wie man das gerne tun würde. Ja, ich war so bei 15 Sessions vielleicht über die Woche. Man muss ja dann, wenn man in der Session war, das dann auch noch irgendwie alles verarbeiten
Ja, klar.
im besten Fall noch einen Artikel draus machen oder 2 Sessions zusammenfassen zu einem Artikel. Wir haben eine GTC-Themenseite, also wer sich alle Meldungen, die wir gemacht haben, es sind natürlich nicht dann alle Inhalte der GTC, aber alles, was wir beackert haben, findet
Boah.
man auf der GTC-Themenseite bei
Meinst du,
uns.
es gibt irgendwer, der alle Inhalte der GTC bearbeitet?
Ja, also wir sind ja schon so ein bisschen dann, wir haben ja unseren gewissen Fokus schon so ein bisschen auf die Hardware und dann habe ich mir auch, glaube ich, war noch in der Session bei VW, weil ich finde dann immer auch immer ganz interessant, wenn man so ein bisschen so einen vielleicht einen Deutschlandbezug hat, um dann irgendwie dann auch mal so eine lokale Umsetzung von Nvidia-Produkten dann auch mal sieht. Also die benutzen das für ihren neuen Autokonfigurator online dann Nvidia. Also sie nutzen das Omniverse, also deren Simulationsumgebung oder auch ist ja auch eine kollaboratives Arbeiten möglich im Omniverse, wo man dann zum Beispiel zu viert mit VR-Brille und einer am Desktop-Rechner und einer am Tablet in so einer 3D-Welt dann quasi steht und dann um das Automodell herumläuft und dann gemeinschaftlich Veränderungen daran vornehmen kann. Und da laden sie ja dann CAD-Modelle, also die CAD-Daten von VW werden dann da reingeladen, ein bisschen simplifiziert, weil da zu viele Details sind, die man für einen Konfigurator gar nicht braucht. Und dann streamen sie das über das GDN von Nvidia, das ist das Graphics Delivery Network, also quasi wie GeForce Now. Sie rendern das in der Cloud und der Anwender kriegt dann quasi einen Videostream in seinen Autokonfigurator online reingeladen. Und statt Fotos des Autos hast du dann halt ein 3D-Modell vor dir, was du dann schön drehen kannst mit Raytracing und
Oh.
ja. DLSS nutzen Sie, da können Sie da ja dann auch nutzen, theoretisch.
Theoretisch
Also,
schon, ja.
ja. Ja, sowas habe ich mir dann zum Beispiel angeschaut oder auch so ein bisschen Samsung Semiconductor oder auch bei SK Hynix war ich noch in der Session, wo es um Speicher ging. Da hat dann Volker eine Meldung draus gemacht. Da haben wir so ein bisschen die HBM-Entwicklung nochmal in einem Artikel uns angetan, HBM4 und solche Geschichten. Ja, und dann, um so ein bisschen vielleicht den Bogen wieder zu den Konsumern zu spannen, konnte man ja vor Ort auch Consumer-Grafikkarten kaufen. Also wer heiß war auf eine 5080 oder 5090, konnte die auf der GTC jetzt kommt ja der eigentliche Knüller, zum UVP kaufen. Also
Das
wer eine
will.
5090 haben will, kommt ja grundsätzlich auch in Deutschland an eine. Was bezahlt man aktuell, Fabian?
Ab so 3,2 geht es in der Regel los, realistisch 3,5.
Okay, für Boardpartner oder gibt es da auch die Founders
Die
Edition?
Founders Edition, die gibt es ja, wenn, dann tatsächlich auch nur zum UVP. Also 2,2
Okay.
ist es ja inzwischen, ist ja ein bisschen runtergegangen auf dem Papier. Aber ich glaube, wir hatten bisher in Deutschland 3 5090 FE-Drops seit dem Release. Und die waren
Über
dann,
Pro Shop dann. Ja.
das weiß ich gar nicht, aber es war
Ja.
auf jeden Fall so ein Vergnügen von einer halben Sekunde.
Ja, also die vor Ort konnte man, also jeder GTC-Teilnehmer mit einem GTC-Badge, also es waren, Nvidia sagt 25.000 Teilnehmer vor Ort. Und Nvidia hat in San Jose, wo die Konferenz war, da ist so ein kleiner Park vor dem Konferenzzentrum. Da hatten sie so Essensstände und aufgestellt und Foodtrucks waren da und eine kleine Konzertbühne, um den Entwicklern halt auch was zu bieten. Und da stand aber auch so ein Foodtruck, der gar kein Foodtruck war, sondern das war so ein Merch-Store von Nvidia. Und der hat dann aber auch Grafikkarten verkauft. Und zwar hatten sie 1000 Stück, ja, sie
Die
hatten 1000,
RTX, ja.
ja, Foodblogger Edition oder
Die
sowas. Ich
RTX
weiß nicht.
5090 als Merch für AI-Entwickler.
Ja,
Das ist so schön. Das
für
ist
den
schön.
AI-Entwickler, der alles andere schon hat,
Das ergibt jetzt auch
quasi.
irgendwo Sinn, ja.
Ja, also man konnte GeForce oder auch Nvidia T-Shirts und Hoodies und Mauspads und ja, was man sich halt alles so unter Merch vorstellen kann, konnte man da kaufen. Ich habe nichts gekauft. Es gab auch ein kleines Poloshirt, es gab ein Poloshirt mit einer Brusttasche, wo so ein kleiner Jensen rausgeguckt hat.
Ach du
Aber
Schande.
ich frage mich dann immer, also ich fand es ganz süß, aber ich frage mich dann immer, wo ich es tragen soll. Ne? Also
Beim nächsten Autotest.
ja, oder beim nächsten AMD-Event geht man dann mit einem Jensen-Poloshirt hin oder so, keine Ahnung. Aber ja, interessant war, dass man halt, also es gab insgesamt 1050,80 und 1050,90 zum Preis von 9,99 und 19,99.
Also
Also das sind der, ja,
da sieht man dann auch,
UVP USA, ne, glaube
da
ich.
sieht man dann auch, warum es hierzulande keine UVP Founders Editions gibt. Die Produktion von 2 Wochen wurde nach San Jose gekarrt.
Ja, 2000 Stück ist,
Also
glaube ich, schon nicht wenig, ne, insgesamt dann.
wenn man sich anschaut, wie viele FEs Nvidia es in den Markt gibt, kann man schlecht abschätzen, aber es wird doch schon eine Menge sein. Also das ist ja
Ja.
eigentlich. Also die Sekunden, an denen man Founders Editions von 5090, 5080, 5070, die gibt es ja gar nicht, kaufen
Nee.
konnte, die kann man an einer Hand abzählen. Also zumindest in
Ja.
Deutschland.
Also ich meine, GTC ist online natürlich kostenlos, aber die Online-Teilnehmer hatten dann natürlich auch keinen Badge
Ja.
und keine Berechtigung, die zu kaufen. Und ein Badge vor Ort ist ja auch nicht kostenlos. Also mein Pressebadge war kostenlos. Das haben sie mir halt dann als Teil der Medienreise da quasi in die Hand gedrückt. Aber als Entwickler, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den Preis nicht. Also man hat aber ja auch jetzt keine 50 Dollar, schon deutlich mehr halt für den Eintritt bezahlt. Und ja, man konnte sie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag dann halt kaufen. Und man musste aber auch da dann, also sie haben sie verkauft, dann immer von 7 bis 12 Uhr mittags, weil ab 12 Uhr gab es dann Mittagessen. Und dann haben sie sie nochmal am
Gleichen Frage.
Freitag. Ja, genau, nein, das nicht, aber das Essen war nicht weit weg zumindest. Und am Freitag, am letzten Tag der Konferenz, haben sie sie dann nochmal von 7 bis 10 verkauft. Und aber kannst du mir glauben, dass sie nicht von 7 bis 10 verfügbar waren? Also, wer eine haben wollte, musste sich auch vor Ort dann um 7 Uhr dahinstellen, spätestens. Und ja, und es ging dann auch nur eine pro Person. Also, nicht jeweils eine, sondern eine insgesamt pro Person.
Okay.
Also, auch da dann halt eine Beschränkung, die ich aber auch sinnvoll finde. Aber trotzdem am Flughafen und auch auf dem Messegelände liefen dann trotzdem immer wieder Leute mit zwei Tüten in der Hand rum. Da hat man wahrscheinlich einfach einen Kumpel gefragt,
Ja,
ob er noch eine
natürlich.
kaufen kann, wenn der dann keine brauchte. Und auch am Flughafen habe ich noch viele Leute mit den Karten gesehen und auch viele Chinesen. Ja, also ich meine, die kriegen die halt nicht in China. Die haben ja die 5090D.
Ja, das stimmt.
Und dann halt mal eine echte 5090 Abzug, also zu erhaschen quasi und dann nach China mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie der chinesische Zoll das findet.
Eigentlich
Oder
müsste der
eher.
US-amerikanische das doch
Stimmt,
schlimmer finden, ne?
ja, der
Aber
findet, ja. Es
naja.
juckt dann halt auch keinen. Also ich habe keine gekauft. Ich habe kurz damit geliebäugelt, aber ich bin ja GeForce Now-Zocker und dachte mir dann, okay, was machst du damit, außer sie vielleicht zu verkaufen? Vorher müsste man sie ja noch verzollen und dann trägt man ja auch noch zu der ganzen Knappheitsgeschichte dann persönlich zu bei.
Hast du überhaupt einen Gaming-PC zu Hause,
Nicht
wo
mehr.
du die reinstecken könntest?
Nicht mehr. Also es wäre nur eine Investition
Das
gewesen.
wäre Merch gewesen.
Ja, es wäre Merch. Ich hätte mir dann eine Goldkette dran gemacht und sie in den Hals gehängt. Ja, aber ja, eigentlich ja ganz cool, die Sache, aber natürlich für die Leute, die hier seit Monaten eine Founders Edition kaufen wollen, auch so ein bisschen dann ätzend, dass es da dann einfach 2000 Stück irgendwie insgesamt gegeben hat.
Tja.
Ja.
War das dieser gleiche Platz, wo ich hatte eine News von dir gelesen, der Nightmarket war?
Ja,
Das fand ich ja auch interessant.
genau. Also Jensen ist ja ein, also ich meine, ja, taiwanisch und Taiwan und natürlich auch andere asiatische
Ja.
Länder ist halt auch bekannt für diese Night Markets. Ich war selbst auch schon mal auf einem, als ich letztes Jahr auf der Computex in Taiwan war. Die Idee war dann, ich weiß nicht, ob es seine eigene Idee war oder ob irgendein Berater dann gesagt hat, lass uns auch mal ein Night Market in San Jose machen. Jedenfalls gab es da von 7 Uhr bis 21 Uhr war immer der Night Market abends offen. Weit weniger lang als in
Ja,
Taipei jetzt.
also 21
Aber
Uhr ist ein
man,
bisschen schwach.
ja, aber man muss halt auch sagen, dass irgendwie in den USA generell da irgendwie alles früher zumacht. Ich weiß nicht, ob es an irgendwelchen
Ja.
Lautstärke-Beschränkungen liegt. Aber du wirst da halt auch um 9 Uhr nicht mehr ins Restaurant gehen können in San Jose. Es macht halt alles irgendwie
Das ist absurd, ja. Das
ja,
musste ich
um
auch auf die
9.
schmerzliche Art lernen.
Ja, also die Auswahl in San Jose ist sowieso schon ziemlich beschränkt an Möglichkeiten, was zu einem fairen Preis zu essen. Also in Downtown San Jose und der Night Market war jetzt auch nicht anders. Also da musste man schon so mit 20 bis 30 Dollar für eine Portion Abendessen rechnen. Aber es war ganz schön gestaltet und hatte so ein bisschen Night Market-Atmosphäre. Und ja, um deine Frage quasi zu beantworten, es war dann derselbe Platz, an dem dann der Food Truck da auch stand. Habe ich auch ein Bild von gemacht. Das kann ich ja dann, können wir theoretisch ja nochmal in die News zum Podcast
Ja.
reinpacken.
Ich denke, also die Dimensionen dieser Messe, das wäre jetzt noch so eine Frage, die ich hatte. Ich bin ja auch jedes Jahr auf der Gamescom, aber das ist halt so eine Messe auf dem Messegelände.
Ja.
Soweit ich das verstanden habe, ist diese GTC so groß geworden, dass Nvidia kein Messegelände gefunden hat, das das aufnehmen kann im
Also
Silicon Valley.
die GTC ist schon, es ist eine Hausmesse, also eine reine Nvidia
Ja.
quasi Konferenz, aber sie sind schon, also sind definitiv viel kleiner als eine Gamescom oder als eine IFA oder eigentlich als die klassischen Industriemessen, MWC, Computex. Also 25.000 Teilnehmer vor Ort ist halt, ich müsste jetzt nochmal googeln, wie viele Teilnehmer zum Beispiel eine Gamescom letztes Jahr hatte.
Weil in der News stand ja auch, dass ganze Straßenzüge abgesperrt wurden und
Ja, das war dieses Jahr dann neu. Das fand ich auch ziemlich, fand ich eigentlich eine coole Idee. Und zwar, also sie sind ja ins Downtown San Jose, in diesem McEnery Center, nennt sich das Konferenzzentrum von San Jose. Und das ist jetzt nicht besonders groß. Da hatten sie früher, also noch vor Corona, war da immer die Keynote. Dann sind sie zu einer Universität um die Ecke in die große Sporthalle gewechselt für die Keynote. Das war schon 2018 oder 19, also auch noch vor Corona. Und seit letztem Jahr sind sie ja in dem großen, SAP Center. Das sind so 10, 15 Laufminuten von Downtown San Jose entfernt. Das ist ja die große Eishockey- und ich glaube Basketballhalle, also eine riesen Sportarena. Und die ist auch komplett bis auf den letzten Platz voll gewesen dann, ne? Also, und davon abgeleitet hatte dann auch da drinnen niemand mehr WLAN oder Mobilfunk. Ja, und die weiteren Räume, die sie halt brauchen, sind dann, also das Konferenzzentrum hat eine große Halle. Da sind dann ja Aussteller wie Nvidia selbst einmal mit dem größten Stand, aber halt auch Supermicro, Asus Data Center Sparte, SK Hynix, Samsung, also alles, was quasi zu diesem Data Center Ökosystem gehört. Unternehmen, die Wasserkühlung für Rechenzentren bauen. Ein paar Autohersteller waren noch da, Polestar, Volvo und Lucid waren noch da, weil sie nicht alle auf Nvidia im Auto setzen. Aber halt auch kleinere Hersteller wie, also nicht klein, kleinere Stände wie von ARM oder
Ja.
MediaTek hatte auch einen kleinen, also wirklich einen kleinen Stand. Wir reden jetzt von vielleicht 5 mal 5 Meter oder so, ne? Also jetzt wirklich nichts Großes. Und dann haben sie zusätzlich ja noch so diese Sessionräume, das sind so kleine Präsentationsräume, wie so ein kleiner Kinosaal quasi, also wirklich, also und da passen dann vielleicht 100, 150 Leute rein. Und das haben sie dann auf mehreren Ebenen, also es gibt auch noch ein Kellergeschoss und da brauchen sie halt wirklich jeden Raum und das geht jetzt halt mittlerweile so weit, dass sie alles andere, also Essen und sowas nicht mehr drinne anbieten, sondern das haben sie halt alles raus verlegt auf diesen Platz vor dem Konferenzzentrum. Und ich habe so Gerüchte gehört, quasi durch die, wie sagt man da, durch die Blume, dass man auch schon kurz davor stand, es nicht mehr in San Jose zu machen, einfach wegen den Platzverhältnissen. Es gab schon Gerüchte zu Los Angeles und Las Vegas. Auf beides hätte ich jetzt nicht unbedingt so Bock. Also viel mehr Platz bieten die beiden Städte natürlich schon. Gerade Las Vegas hat ja unfassbare Konferenzkapazitäten.
Und
Aber
Hotelkapazitäten, ja.
ja, das auch. Aber Las Vegas ist halt nicht geil. So. Und also ich bin da halt auch einmal im Jahr für die CES.
Und es ist schon wieder der
Aber
Tiefpunkt im Jahr.
ja, also wenn ich vor Ort bin, finde ich es da dann trotzdem immer ganz unterhaltsam und auch teilweise lustig, wenn du da morgens zu deinem Termin gehst und an den Alkoholleichen des letzten Abends vorbeilaufen musst, aber die dann noch mit einem gehäuften Aschenbecher neben ihrem einarmigen Banditen sitzen, die Leute dann noch um 6 Uhr morgens. Aber
Also du musst ja tatsächlich durch diese Spielhöllen durch, wenn du das Hotel verlässt. Das ist ja
in zu,
immer,
ja, genau, ja.
es ist eine Dystopie. Es ist eine, also wer sich für Cyberpunk 2077 interessiert und zumindest den gesellschaftlichen Aspekt dieser Dystopie einmal live erleben möchte, der kann sich in ein Flugzeug nach Las Vegas setzen.
Ja,
Naja.
also ja, also Las Vegas ist für mich halt keine tolle Stadt, um so eine Konferenz abzuhalten. San Jose ist jetzt auch nicht besonders schön, aber ist es halt noch viel kleiner und es hat halt kein Glücksspiel und kein, das ganze Elend hat es halt nicht von Las Vegas. Und ja, das war dann schon ganz cool. Ich meine, wir hatten jetzt so 15, 16 Grad, es hat auch an 2 Tagen leicht geregnet. Eine Woche später hatte man irgendwie schon 27 Grad in San Jose, also jetzt die Woche jetzt, aber man kann sich ja nicht immer aussuchen. Aber es war schon ganz schön, so bei Sonnenschein und 15 Grad dann halt auch mal sein Mittagessen irgendwie draußen in
Ah.
diesem Park zu sich zu nehmen. Ja, und ansonsten war halt dann die GTC für mich halt nach der Keynote hauptsächlich noch ja, an Tag 3 dann so ein paar Medientermine wahrzunehmen. Also es gab dann auch noch für Presse eine einstündige Q&A-Session mit Jensen persönlich. Dann gab es noch Gespräche mit den Infrastruktur, also die Sparten dann für Datacenter-Lösungen dann auch tatsächlich leiten. Mit so Leuten konnte man dann auch noch reden. Es gab noch einen Quantum Computing Day, der war dann aber für alle wieder freigegeben. Also nochmal eine große Podiumsdiskussion zum Thema Quantencomputing. Und ja, ich habe dann so versucht, halt das für unsere Leser, es ist ja sowieso so ein bisschen eine Nische, diese Datacenter-Lösung. Ich habe dann halt versucht, noch die technisch interessanten Sachen für unsere Leser rauszupicken. Und ich muss auch eingestehen, dass ich auch von vielen Sachen, die vor Ort besprochen wurden, keine Ahnung habe. Man kann ja nicht alles wissen. Also bei 1000 Sessions wäre das ja auch sehr weit hergeholt, wenn man da jetzt bei allem was zu beitragen könnte. Also habe ich mir natürlich auch so ein bisschen die Sessions nach einfach meinen Fachkenntnissen
Ja,
rausgesucht.
definitiv. Also gibt ja auch Sinn.
Ja. Ja.
Bei dem Jensen Q&A, wie war das? Saßen da 1000 Journalisten in einem Raum und durften kuratierte Fragen vorlesen, oder?
Also ganz so viele waren es dann nicht. Es war auch also zum Beispiel auch dafür haben sie, also einige Sessions, also einige Termine, nicht Sessions, haben sie ja auch in dem, ich glaube, es nennt sich Signia Hotel, das ist halt auch an diesem Platz gelegen. Das ist halt eins von den vier, fünf Hotels, die da alle um diesen Platz gebaut wurden. Aber da sie halt da auch keinen Platz mehr hatten im Konferenzzentrum für, haben sie dann halt auch solche Sachen ausgelagert in den Ballroom also in den großen Saal quasi vom Hotel. Da saßen dann so schätzungsweise, ja, vielleicht so 120 Leute drinne, 120 Medien. Ich war der einzige Deutsche. Also ich war auch dieses Jahr generell der einzige deutsche Medien Fuzzi sozusagen, der sich da begeben hat. Also ich werde jetzt keine Namen nennen, aber also es waren jetzt auch nur drei Medien aus Deutschland eingeladen. Zwei hatten keine Zeit und dann waren wir halt die einzigen vor Ort. Ja, tatsächlich ist Q&A mit Nvidia und Jensen immer so ein ganz interessantes und auch lustiges Thema, weil wie sich Jensens Assistenten so ein Q&A vorstellen und wie sich Jensen selbst das Q&A vorstellt, driftet immer so ein bisschen auseinander. Und zwar ist es so, den Einblick kann ich ja geben, dass Nvidia immer, also, oder was heißt immer, also zumindest in der Zeit, in der letzten Zeit und wo ich dabei war, immer, von so einer Handvoll Journalisten nicht, also die werden dann halt vorausgewählt. Nicht ihre Fragen, also die Fragen weiß Jensen nicht, aber um quasi so ein bisschen so das Gespräch in Gang zu setzen, hat Nvidia immer so eine Liste von so fünf, sechs Journalisten, die dann durch die lokalen PR-Teams an die Chefin da vor Ort quasi weitergespielt werden. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dann quasi deren Lieblingsmedien sind. Ob sie dann quasi von denen dann immer wissen, dass sie da irgendwie nicht, keine Ahnung, keine allzu schwierigen oder kritischen Fragen kriegen.
Ach, wenn Sie eine kritische Frage stellen, sind Sie beim nächsten Mal definitiv nicht mehr das
Weiß ich nicht. Also sie kennen ja die
Lieblingsstartmedium.
Fragen nicht, aber wie gesagt, ist halt das Vorgehen immer so ein bisschen,
Ja.
dass sie halt erstmal fünf, sechs Leute auf so einer Liste haben, die auf jeden Fall am Anfang drankommen. Ansonsten ist es halt wie in der Schulklasse, du meldest dich und wenn du, dann wirst du halt drangenommen oder nicht. Und ja, ich war jetzt auch einer von den vorausgewählten Leuten, die quasi sich nicht hätten melden brauchen, sondern auf jeden Fall
Ach.
dran gekommen wären. Und ja, ich war dann irgendwie, glaube ich, der Dritte oder so, der eine Frage gestellt hat. Mir ging es halt so ein bisschen ums Thema, ja, was sie noch so vorhaben, perspektivisch mit dieser krassen Packdichte im Server. Sie haben ja so ein neues Server-Rack-Design vorgestellt, wo sie ja jetzt 200 88 GPUs, wenn ich richtig liege, in einen Server-Rack reinkriegen. Und das kriegst du halt auch nur noch mit Wasserkühlung hin. Da habe ich halt Jens noch gefragt, ob er dann der Meinung ist, dass man das anders Rechenzentrum gar nicht mehr bauen könnte und ob Luftkühlung halt outgephased wird, also langfristig Rechenzentren mit NVIDIA-Hardware, ob die überhaupt noch mit Luft zu kühlen sind. Und dann meint er aber ganz klar, nee, also Water Cooling ist halt the way to go und oder Liquid Cooling, es muss ja nicht immer Wasser
Ja.
sein. Und Luftkühlung wird aussterben, meinte er. Also bei denen in den Serverlösungen zumindest. Ja, und was ich meinte mit diesem Konflikt, so ein bisschen wie sich Jensen Q&A vorstellt, das Problem ist immer, dass Jensen ja nicht die 120 Leute in dem Saal kennt persönlich, also vielleicht ein paar, aber bei weitem nicht alle und den Rest dann vielleicht auch nur vom Sehen. Und seine Assistentin sagt dann immer, ja, wir haben jetzt eine Frage von dem und dem, der sitzt hier drüben. So, dann guckt halt Jensen in einen Riesensaal mit 120 Leuten und weiß halt überhaupt nicht, wo diese Person sitzt. Und dann, das nervt ihn halt total. Also es kotzt ihn halt richtig an, dass da kein Flow in diese Session reinkommt, weil immer halt wieder jemand angekündigt wird und dann Jensen 5 Minuten braucht, um in der 17. Reihe hinten links dann die Person zu entdecken. Und ja, es war dann auch kurz so ein bisschen vor, also ich will nicht sagen kurz vorm Abbruch. Er meinte dann so zu seiner Assistentin so, ey, lass uns mal reden. Und hat sie dann so zur Seite genommen und alle Leute schon so, okay, was geht jetzt ab und so. Und er meint so, ja, so können wir halt nicht weitermachen. Und dann sind wir halt von diesem vorausgewählte Leute-Konzept dann halt abgewichen und dann haben sich die Leute ganz normal gemeldet. Und dann ist halt immer jemand da hingegangen und gesagt, ja, du kommst jetzt dran. Und dann war es für Jensen auch immer direkt ersichtlich, wer dann jetzt dran ist, weil da halt jemand aus seinem Team dann erst hingegangen ist mit dem Mikrofon. Und das ging
Ah,
dann irgendwie
für
alles.
das Mikrofon war es wichtig, die Person zu finden. Ich dachte gerade, warum redet die Person nicht einfach los, die dran ist? Dann würde er ja
Ja,
merken, wer es ist. Na, okay.
also sorry, da hatte ich vergessen, die Fragesteller brauchten ja auch alle noch ein Mikrofon. Und ja, und dann hat man das, dann später lief das dann alles ein bisschen smoother und dann war auch Jensen wieder beruhigt. Er meinte,
Aber.
er ist ja.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel gefragt hättest, warum produziert ihr nicht mehr Founders Editions, um den UVP durchzupushen? Oder warum werft ihr noch
Ja.
8 GB Krüppel auf den Markt dieses Jahr? Dann,
Ja.
was wäre passiert?
Ja, also ich hätte wahrscheinlich auch jetzt eine andere Wortwahl, ich hätte wahrscheinlich jetzt nicht 8 GB Krüppel gesagt, aber also ich meine, also da hat jetzt auch keiner Konsumerfragen
Ja.
gestellt, ne? Also man muss da auch mal so ein bisschen erstmal dann sich im Klaren darüber rein, in welcher Umgebung man ist. Und ihn jetzt zu fragen, warum die eine Karte nur 8 GB hat oder 16 GB, ist halt, wie sagt man da, Perlen vor die Säue so ein bisschen.
Da wäre
Also
auch
es
nichts
ist.
Produktives bei rumgekommen, wahrscheinlich.
Nee, nee, also was soll er dann auch sagen? Ja, Entschuldigung, haben wir einen Fehler gemacht.
Never.
Die nächste Charge kriegt 16 Gig oder so, ne, wird er dann, also, nee, also ich habe mich dann schon halt auch so auf die Datacenter-Lösung beschränkt bei den Fragen und alle anderen auch. Da ging es dann noch so ein bisschen um China, also politische Themen waren auch noch ein Punkt.
Okay.
Und ja, was soll er da auch sagen? Er hat dann gesagt, ja, wir operieren nach den Gesetzen, die halt in dem jeweiligen Land gelten, beziehungsweise je nachdem, welche Ausfuhr- oder Exportbeschränkungen es halt gibt, damit müssen wir halt quasi leben und dann das Beste draus machen, was halt möglich
Ja, aber
ist.
Sie lobbyieren doch bestimmt dafür, dass das ja alles wieder liberaler gestaltet wird, oder nicht?
Ja, also wenn es nach allen Chip-Herstellern gehen würde, betrifft ja auch, was ich, ein Qualcomm oder ein Intel oder ein AMD, wird es halt gar keine Exportbeschränkungen geben. Ich meine,
Natürlich.
hat mir, also wie gesagt, der Markt, also 50% aller AI-Entwickler kommen aus China. Und es gibt ja auch genug Meldungen immer wieder, dass natürlich auch die vollen GPUs und Datacenter-GPUs irgendwie trotzdem nach China schaffen. Ne? Also
Ja,
über irgendwelche Tarnfirmen, über Drittländer und ja, offiziell dürfen sie es nicht und genau so operieren sie dann halt auch. Und ja, das ging so eine Stunde, Stunde 10 vielleicht. Jensen hat sich dann natürlich auch wieder beschwert, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Das ist ja immer chronisches Jensen-Problem, ist, dass er nie zum Essen kommt. Das kenne ich ja schon von der Computex, wo dann die erste Frage an seine Assistentin war dann, ob ihm mal jemand hier was zu essen jetzt bringen kann. Jetzt wollte er erstmal eine Cola haben. Also er meinte so, er hat gestern auf 13 von 14 Partys zu denen er eingeladen wurde, quasi getanzt. Hat null Energie und den ganzen Tag noch nichts gegessen und ob ihm mal jetzt jemand eine Cola bringen könnte zum Start. Aber ansonsten ist Jensen eigentlich immer ein ganz netter Typ. So. Also der ist jetzt nicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders klingt, der sitzt jetzt nicht auf dem hohen Ross. Ab und zu lässt das vielleicht mal so ein bisschen durchklingen. Hat nämlich jemand gefragt zum Beispiel, wie er sich, es ging so ein bisschen um Nvidia-Lösungen in Autos und AGX, Orin oder Tor, die nächste Lösung halt, dazu gab es halt eine Frage und er meinte so, er ist eigentlich auch ganz, er hat auch einige Autos, wo keine Nvidia-Hardware drin ist und es würde ihn genau null jucken. Aber er meinte, er lässt dann halt auch so Sprüche los wie, ja, also meine Ferraris haben halt andere coole Sachen dafür, ich brauche da keine Nvidia drin, so, ne? Also da klingt dann halt ab und zu der Milliardär dann doch durch, so und ja. Das sind so ein bisschen dann, also es war dann so ein paar exklusive Media Sessions gab es dann da. Es gab auch für Financial Analysts zum Beispiel am 19. März noch eine Session, wo dann auch wiederum Presse nicht rein durfte. Also ja, die Entwicklerkonferenz ist halt dann auch immer noch mal eine Möglichkeit für Nvidia dann auch mit ja, Presse und Finanzleuten in Kontakt zu kommen. Ob da vor Ort dann auch noch wirklich die fetten Geschäftsdeals von Nvidia abgewickelt werden, bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt. Da gibt es wahrscheinlich ganz andere Gelegenheiten übers Jahr, um das über die Bühne zu kriegen. Ja, ansonsten mein Fazit zu GTC ist halt echt, also das ist ja jetzt erst die zweite gewesen nach, warte mal, 20, 21, 22,
Nach Corona.
nach 4 Jahren, also 4 Jahre Corona-Pause hatten sie. Und es ist halt, Entwicklerkonferenz ist halt einfach immer eine coole Sache. Man ist da quasi mit gleichgesinnten Leuten. Ich sehe mich ja dann auch als bisschen als Entwickler und Tech-Nerd so. Und man ist einfach in dieser Entwicklerkonferenz-Stimmung mit allen Leuten vor Ort. Es ist immer eine gute Stimmung. Es gibt ja im Konferenzbereich dann auch immer kostenlos Getränke oder Tee, Kaffee und Softdrinks und eigentlich auch immer ganz gutes WLAN und man kann arbeiten und die Leute sind offen für Fragen. Also auch die Leute, die Sessions abhalten, sind ja auch nicht nur Nvidia-Mitarbeiter, sondern dann auch, also wahrscheinlich noch die wenigsten sind mit Nvidia-Mitarbeiter, sondern auch Drittfirmen machen ja dann da ihre Sessions. Es ist halt einfach eine Woche, wo man halt fokussiert auf diese Themen gehen kann. Ich habe ja die GTC dann auch zur Corona-Zeit schon virtuell gemacht, aber es ist halt eine ganz andere Erfahrung, nicht nur wegen dem vor Ort sein, sondern auch der Fokus auf die Themen. Wenn die GTC virtuell ist, dann macht man halt vielleicht mal eine Session online dann an dem Tag und kümmert sich aber sonst eher so um das Alltägliche. Wenn man aber dann die Freigabe von der Chefredaktion hat, sozusagen dann eine Woche hinzufliegen und sich eine Woche nur den Themen zu widmen, erlangt man da halt eine ganz andere Tiefe auch in der Materie und ich treffe mich halt auch einfach gern mit Leuten persönlich und das Nvidia PR-Team aus Deutschland, was aus München kommt, ist halt auch ja eigentlich eine ganz entspannte, coole Truppe so.
Ja, Messen sind dann halt auch immer viel Kontaktpflege. Ne? Es geht dann,
Ja,
teilweise ist
genau.
es wirklich so, dass man die Inhalte, die es gibt, redaktionell besser aufarbeiten könnte, wenn man zu Hause säße, weil man da einfach flüssiger arbeiten kann.
Effizienter,
Ne?
ja, genau, ja.
Aber die Kontaktpflege, zumindest einmal im Jahr zu den ganzen Ansprechpartnern zu haben, sei es jetzt halt konkret Nvidia-Presse oder auf so einer großen Messe halt generell zu allen möglichen Herstellern, das ist halt einfach sehr wichtig dann immer,
Ja,
dass man ein Gesicht
also
hat,
ich
dass man sich kennt.
bin auch jetzt in der, obwohl wir es mit Corona ja gelernt haben, auch viel virtuell zu machen, begrüße ich auch, dass viel wieder mit Vor-Ort-Veranstaltungen zurückgekommen ist. Man muss dafür, damit meine ich jetzt nicht immer, dass man für jeden kleinen Scheiß
Ja,
in
definitiv.
die USA reisen muss oder für irgendein Handy nach China oder sonst wohin. Es geht ja auch um Berliner Vor-Ort-Veranstaltungen zum Teil.
Ja.
Also ich bin schon, begrüße das auf jeden Fall und mal gucken, was nächstes Jahr, ob es in San Jose oder vielleicht dann doch in Las Vegas stattfinden wird.
Besser Las Vegas oder Los Angeles, was meinst du?
Also wenn es wirklich nicht mehr in San Jose einfach reinpasst, dann wäre ich für Los Angeles.
Da stehst du halt nur 2 Stunden im Stau für 10 Kilometer.
Genau. Also Pest oder Cholera, ich weiß nicht. In Las Vegas ist man dann halt auch so im Niemandsland. Der nächste Nationalpark ist zwar nicht so weit weg, aber ja, Los Angeles ist halt auch zu Fuß halt super scheiße. Las Vegas kann man halt zu Fuß noch laufen, wenigstens. Aber ja,
Das
ich
stimmt
hoffe,
wohl.
dass es vielleicht einfach nochmal in San Jose stattfinden wird. Ja, also das zur GTC. Wie gesagt, die Themenseite ist empfehlenswert.
Ja, und nun
Consumer-Sachen waren, wie gesagt, nicht so ein großes Thema, abgesehen von den Karten, die man kaufen konnte. Aber ich hoffe, dass trotzdem was Interessantes dabei war.
ja, und also definitiv, ich meine, allein diese Einblicke von wegen, na, wie ist es da als Journalist hingekarrt zu werden? Und da ist auch nochmal der Deckel drauf zu machen, weil ich das ja so angefangen habe. Das betrifft natürlich nicht nur dich und nur Nvidia, ne? Also es ist nicht so, dass du hier exklusiv, das Computerbase exklusiv von Nvidia dahin gekarrt wird.
Ach so, nein,
Und nur
nein.
du das finanziert bekommst. Das
Ja,
passiert
also
weltweit mit.
genau, also die ganzen Medien, die vor Ort waren, vielleicht bis auf die Amerikaner. Und es gibt vielleicht auch die eine oder andere Redaktion, die sagt so, nee, wir bezahlen alles selbst. Das finde ich schön, aber das ist auch für uns nicht realistisch, übers Jahr betrachtet, das finanziell so auf die Beine zu stellen. Also wir bezahlen ja auch durchaus Reisen und Hotels selbst, aber wenn es halt mal für eine Herstellermesse dann so ein Sponsoring gibt, dann nehmen wir das natürlich auch. Und
Und das gibt es bei AMD genauso, wie es das bei Nvidia
ja,
gibt.
also wir schreiben es ja, also jeder Veranstaltung, die in irgendeiner Weise finanziell durch den Hersteller übernommen wird, dazu gibt es ja dann auch immer einen Hinweis und in dem Artikel oder in jedem Artikel, der in dieser Zeit
Ja.
entstanden ist. Und da wird ja dann auch nochmal genau erläutert, was die uns bezahlt haben. Also jetzt hier waren es jetzt die Flüge und 5 Übernachtungen in dem Hotel
Und Verpflegung.
und Verpflegung.
Und nur
Wobei,
weil andere Medien das nicht hinschreiben, heißt es das nicht, dass es bei denen nicht auch bezahlt wird.
ja, also seid euch darüber ruhig im Klaren, dass bei auch alle unsere Tech-Webseiten Mitbewerber das genauso handhaben wie wir, nur nicht vielleicht so transparent.
Also ist nichts Ungewöhnliches in der Branche. Ne? Darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus.
Ja.
Genau, Consumer-Produkte hast du gerade noch mal angesprochen. Wir hatten es gerade eben schon von den 8 GB Krüppeln. Die waren ja, also namentlich RTX 5060 und RTX 5060 Ti, entgegen vorheriger Gerüchte weder auf der GDC, also der Game Developer Konferenz, noch
Die
auf
war ja auch
der,
parallel,
ja genau, noch auf der GTC, also die Graphics, nee, nicht Graphics, GPU habe ich ja jetzt gelernt. Ja.
waren kein Thema da.
Die waren weder auf der einen noch auf der anderen Messe ein Thema. Mag Gründe haben, ne, wenn auf der einen Seite Grafikkarten mit 288 oder, nee, nicht 88, 86, wie viel Gigabyte VRAM war es da,
Die
HBM?
Pro?
Ja.
Bei Datacenter
Ah,
288
doch,
und bei der
88,
RTX
okay.
Pro 6000 waren es
Das sind
96, ja.
96. Ne? Wenn man auf der einen Seite solche Grafikkarten vorstellt, dann will man nicht eine 8 GB, also
Karte
da fragt sich auch noch jeder
haben,
so, hä, was soll denn das jetzt? Was ist das? Ist das da? Naja,
ja.
war kein Thema. Jetzt soll es im, sagen die aktuellen Gerüchte, im April soweit sein. Und zwar am
Die
15.
nächst
April,
kleineren,
ja
ja.
genau, ne? Am 15. April sollen die beiden vorgestellt werden, 5060 Ti mit 16 und 8 GB soll es in beiden Varianten geben, analog zur RTX 4060 Ti, da war das ja auch schon so der Fall. Und die RTX 5060 wieder wie bei der RTX 4060 8 GB. Wir erinnern uns, die ist ja von der RTX 3060, gab es ja das große Downgrade von 12 auf 8 GB. Dabei bleibt Nvidia auch.
Ja. Das wird wahrscheinlich nicht jeden erfreut haben. Also noch sind es ja nur Gerüchte, aber
Ja, also die.
die werden so kommen, die Karten, ne? Also.
Es gab zwischenzeitlich mal die Diskussion, Spekulationen im Nachhinein vielleicht, dass hier die 3 GB-Chips zum Tragen kommen werden, um den 8 GB-Modellen zumindest 12 GB zu geben,
Ja.
die ja in der Leistungs- und Preisklasse dann auch nicht so kritisch gewesen wären wie bei der 5070. Aber mit 8 GB muss man das halt ganz ehrlich wieder so sagen, diese Grafikkarten werden erscheinen und aus einer enthusiastischen Gaming-Perspektive oder generell aus einer Gaming-Perspektive aus einer zeitgemäßen im Jahr 2025 direkt in die EOL-Phase übergehen. Also das sind
Ist das, was kann
tote
man damit,
Worte.
also Full HD bis maximal 1440p Gaming wahrscheinlich, ne?
Also Full HD wird schon schwierig. Also ganz ehrlich, wenn du sagst, du kaufst dir eine neue Grafikkarte, um damit dann jetzt hohe Details auch zu spielen, das geht schon in Full HD dann häufig nicht.
Also ohne Upsampling halt, dann geht nichts mehr dann, ja.
Ja, und Upsampling in Full HD, ja, das kann man dann machen, aber also im Endeffekt ist die Debatte ja immer, klar, man kriegt alles irgendwie zum Laufen, ne? Und klar, es gibt auch Spiele, wo das nicht relevant ist, ne, E-Sport-Titel, dies, das, aber wenn man halt so eine neue Grafikkarte kauft, die theoretisch von der Leistung her in der Lage wäre, Sachen zu machen, wo sie nur aufgrund des V-RAMs eingeschränkt wird, und das trifft halt bei den Texturdetails
Ja.
immer zu mit so einer Grafikkarte,
Da hilft einem auch MFG nichts mehr, ne?
nee, da
Also,
hilft, das passt ja
ja.
sowieso nicht da rein. Und dann kommt noch Nvidia
Ja.
Ace oder sowas, das passt alles nicht in den V-RAM, ist halt zu wenig. Es war
Ja.
vor 2 Jahren schon zu wenig, jetzt ist es umso weniger. Deswegen will ich zu den Grafikkarten jetzt auch, oh, abgesehen davon, dass es ja ohnehin nur Gerüchte sind, auch nicht noch mehr verlieren.
Ja.
Es sieht wohl so aus, als würde die 5060 Ti ein bisschen stärker werden als die 4060 Ti. Wir kennen das von Blackwell. Bei der
Ja.
5060 wird es sogar einen etwas größeren Sprung geben, bei der GPU, aber halt beim VRAM überhaupt nichts. Und deswegen ist sie halt im Zweifel auch nicht schneller als eine RTX 2060 Super mit 8 GB.
Ja.
Und damit beende ich das Thema denn jetzt auch schon, ja, ich habe nämlich jetzt ein gutes Argument noch dafür gefunden, und zwar in unserem Test von Assassin's Creed Shadows.
Ja.
Ich falle jetzt einfach komplett mal mit der Tür ins Haus und kram das Argument direkt hervor.
Ja.
Da haben sich nämlich in den Kommentaren, habe ich das gelesen, da haben sich Leser gewundert, warum denn die RTX 4060 Ti 8 GB nicht schneller ist als die RTX 4060 im Benchmark. Ja, also es
Okay.
muss ja ein Fehler sein. Und die Antwort ist einfach tatsächlich, nein, es ist kein Fehler. 8 GB Grafikkarten sind halt in dem Spiel nur so schnell, und schneller können sie nicht werden, weil dann ein hartes VRAM-Limit greift. Und ich
Ja.
kann auch jetzt schon sagen, dass die RTX 5060 und 5060 Ti mit 8 GB auch nicht schneller sein werden als eine RTX 4060 mit
Wenn der
8 GB.
V-Ram voll ist, dann rennst du halt einfach in so eine Wand, ne? Also dann,
Ja, und das
ja.
betrifft halt schon WQHD mit Quality Upscaling, also Renderauflösung Full HD. Und Wolfgang hat sich das in Full HD, also nativen Full HD auch angesehen. Auch mit Quality Upscaling, glaube ich sogar. Und auch da bleibt das Problem bestehen. Man muss bei den Texturdetails unnötigerweise runter, weil der V-RAM halt einfach nicht ausreicht. Und das wird im Jahr 2025 häufiger
Noch mehr
dann
Thema
die
sein,
Regel
ja.
sein. Ne? Gut, zum
Ja,
Spiel.
es ja, ich habe es noch nicht gespielt. Hast du schon persönlich gespielt oder hast du nur Rezensionen
Nee,
durchgelesen?
tatsächlich habe ich angefangen, es ein bisschen zu spielen. Ich musste es starten, und das ist nämlich jetzt die große Ankündigung, weil es jetzt heute oder morgen oder übermorgen, schauen wir mal, wann das zeitlich Platz findet, einen Community-Benchmark geben wird zu dem Spiel.
Ja.
Wir hatten ja schon Wolfgangs Benchmark-Test, und Wolfgang verwendet ja nie Ingame-Benchmarks, sondern sucht sich selber eine Spielszene, die repräsentativ ist für das Spiel. Aber
Ja.
es gibt einen Ingame-Benchmark in dem Spiel.
Das ist natürlich dann praktisch.
Und wir hatten seit RDNA4, seit die Grafikkarten auf den Markt kamen, noch keinen Community-Benchmark. Das bietet sich also an, gerade weil das ja auch wieder ein großes Spiel ist, das erfahrungsgemäß dann einige Leute spielen werden. Und es sieht durchaus sehr, sehr hübsch aus. Also Wolfgang hat sich sogar zu der
Ja.
Aussage hinreißen lassen, dass es eines der 3 hübschesten PC-Spiele wäre, die es
Die es
aktuell
aktuell
gibt.
gibt. Ich habe letztens, was heißt letztens? Ich glaube gestern oder vorgestern auf Twitter einen Bildvergleich. Also wollte einer wissen, welches Spiel hat die schönsten Pferde? Und da standen dann zum Vergleich,
Red Dead
also ja
Redemption war
klar,
dabei, lass mich raten. Zwei.
genau, ja, Red Dead Redemption 2, also Assassin's Creed Shadows, ich glaube noch Ghost of Tsushima von 2020 kam das, glaube ich, auf Konsole raus. Und das vierte Spiel fällt mir gerade nicht mehr
Kingdom
ein.
Come 2?
Und ja, genau. Ja, irgend sowas, ja.
Habe ich jetzt gerade
Ich
ins Blaue geraten.
glaube, ja. Aber ich fand, dass Red Dead Redemption und Assassin's Creed Shadows hatten die schönsten Pferdeköpfe. Also es ging um die Pferdeköpfe und die Mähne so hinten auf
Okay.
dem Kopf. Und Red Dead Redemption schlägt sich noch erstaunlich gut, aber Shadows sah noch ein bisschen
Ja,
schicker aus.
also bei Red Dead Redemption, ich meine, der Vergleich wird ja auch sehr häufig gemacht, dass man irgendein neues Spiel vergleicht mit Red Dead Redemption und dann sagt, es sieht nicht besser aus oder die Simulation geht nicht so weit wie in Red Dead.
Ja.
Gaming has peaked in bla bla, wann halt Red Dead Redemption 2 erschienen ist, und seitdem geht es wieder abwärts, bla blub. Das lässt halt immer außen vor, dass Rockstar Games quasi in der einmaligen Position ist, dass sie für so Spiele so viel Zeit und Geld haben, wie sie nur möchten.
Ja, also die Models sind schon immer noch vorzeigbar.
Ja, also ich meine, die Aussage, dass Assassin's Creed Shadows da jetzt mithalten kann mit Red Dead Redemption 2, was das angeht, das ist eigentlich schon bemerkenswert. Und wenn man sich ansonsten anschaut, wie das Spiel aussieht, das hat ja, also es zwingt einen ja quasi zu Raytracing. Es gibt ja da ein Software-Fallback, wobei man das auf den schwachen Karten
Bei
auch
Shadows
nur,
meinst du jetzt,
genau,
oder?
wobei man das nur oft
Ja.
in diesem Verstecken, also in diesem Versteckgebiet einschalten muss, ist so ein kleiner Hub, wenn man es so nennen möchte, mit
Ja.
Verbündeten und so ein paar Ausrüstungsgebäude, dies, das. In der großen Spielwelt ist es freiwillig, aber, und da hat Wolfgang auch sehr viele Vergleichs-Screenshots in den Test eingebunden, es wertet die Spielwelt und vor allem halt die Grafik in dieser Spielwelt natürlich enorm auf, wenn man da Raytracing einschaltet. Ich weiß nicht, ob du da mal durchgeskippt bist, aber ich denke, das ist eines der bisher opulentesten Beispiele, wo wir diese RTX-On, RTX-Off-Vergleiche machen können.
Ja, also ich habe mich so ein bisschen durch die Screenshots geklickt. Ich habe jetzt noch kein In-Game-Video geguckt oder irgendwelche Let's Plays oder sowas. Ich finde, man sieht aber auch schon bei den statischen Bildern schon den eklatanten Unterschied. Und ja, ich bin ja bei Spielen nie so up to date. Also das letzte Spiel, was ich gerade gespielt habe, war, die letzten Spiele waren Star Wars Outlaws und ich habe jetzt tatsächlich jetzt erst vor der GTC nachgeholt, haltet euch fest, Remedies Control von, wann ist das rausgekommen? Habe ich irgendwie, bin ich irgendwie nie zugekommen, habe
18
ich
oder
jetzt,
9, nee, 19, glaube ich.
ja,
Das war ja auch ein
ja.
RTX-Vorzeigespiel damals schon.
Genau, und also ich zocke das ja auf GeForce Now und habe dann natürlich auch Raytracing und RTX in the Cloud sozusagen. Und da kam ja auch letztens noch ein riesen fetter Patch mit noch mehr Grafikoptionen und der ist auch schon mit drinne. Aber natürlich nicht an die Grafikpracht eines Shadows kommt das nicht
Aber
dran.
du hast auch
Ja.
Indiana Jones gespielt, oder nicht? Der große
Oh ja,
Kreis.
stimmt. Ja, krasse Fake News verbreitet. Ich habe auch der große Kreis habe ich auch gespielt und auch mit Ultra Path Tracing, alles auf Max, aber nur in Full HD. Also das reicht mir halt bei meinem MacBook. Und dann belaste ich ja auch die GPU in der Cloud nicht ganz so krass.
Ah.
Also wenn man jetzt 4K mit der Path Tracing Option, glaube ich, spielen will, dann kann man, glaube ich, auch eine 5090 in die Knie zwingen. Und
Ja, definitiv.
ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist ja, dass auch, weil du gerade angesprochen hast, Shadows und Community Benchmark und seitdem kam ja auch LNR4 raus. Wenn man so die Zahlen hört, dann dürften ja jetzt im Community Benchmark unfassbar viele
Ja,
9070
ich bin
und
auch gespannt.
9070 XT drinne vorkommen, oder?
Ja, also ich, ganz ehrlich, ich muss da schon eingestehen, dass ich vergessen habe, bei dem letzten Community-Benchmark, das war zu Dune Awakening, das Benchmark-Tool, das vor Release, das Spiel kommt erst im Mai, aber da gab es so ein Vorab-Benchmark-Tool, dass ich vergessen habe, da das Formular zu schließen nach ein paar Wochen. Und das ist immer noch offen tatsächlich. Ich muss das mal nachher noch machen. Das wird das noch weiter überrollt, denn da haben einige Leute angefangen, ihre neuen RDNA 4-Grafikkarten
Ah, doch schon,
reinzuschmeißen. Ja.
okay.
Und das war nicht nur eine oder zwei Personen, die das gemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie viel das jetzt wird bei einem neuen Community Benchmark. Gut, das hier ist halt die größere Hürde, dass man das Spiel in irgendeiner Art und Weise besitzen muss.
Ja.
Oder halt das Ubisoft-Abo abschließt für ein Spiel einmal im Jahr. Aber genau, wir hatten die Zahlen von liest das zu höchstpersönlich, ne? Dass
Ja.
dieser
Also ab jetzt, ja.
Radeon-Release 10-mal so viele Verkäufe gesehen hat, wie das bei einem Radeon-Release sonst so üblich wäre. Sie hat da keine direkten Vergleiche
Nee, natürlich
angestellt,
nicht.
ne? Aber der Faktor 10 ist ja ganz egal, womit man das vergleicht, durchaus bemerkenswert.
Also ob jetzt mehr RDNA4 im Markt schon ist als RTX 50, kann man damit natürlich nicht beantworten. Nvidia hat ja auch so eine, wir haben mehr ausgeliefert als zuvor, Statistik, die ja dann aber auf viel mehr Grafikkarten basierte
Ja, genau. Man hat drei
als,
Modelle gegen die 4090 gestellt und haben
genau.
gesagt, diese drei zusammen haben doppelt so viel wie die 4090, was eher schlecht ist, weil es ja
Ist ja
dreimal so
eher
schnell
schlecht,
sein
ja.
müsste. Aber ja.
Und bei AMD jetzt hat sich ja dann so ein bisschen ausgezahlt, dass man ja seit der Erstpräsentation zur CES, wo ja meiner Meinung nach auch zu Recht so ein bisschen kritisiert wurde, dass da viel zu wenig Details bei rumkamen und man ja auch in der Keynote die ganzen 9070 Sachen ja quasi nur so angerissen hat. Man hat ja der Presse vorab in den Meetings schon mehr gezeigt, als man dann selbst auf der Keynote gezeigt hat. Aber es gab ja die Gerüchte, dass halt schon ja seit Januar quasi die Lager vollgemacht wurden mit 9070 und 9070 XT. Und das hat wahrscheinlich Nvidia nicht gemacht. Und deswegen konnte wahrscheinlich auch AMD jetzt auf einen Schlag so viel verkaufen, weil man halt einfach keine Versorgungsengpässe so hatte wie Nvidia. Wie siehst du das?
Ja, das wird bestimmt geholfen haben. Also muss fairerweise natürlich erwähnen, dass Nvidia die Produktion der Blackwell-Grafikkarten, also der, nee, Quatsch, der Ada Lovelace-Grafikkarten 1 zu 1 auf die Blackwell-Karten umgemünzt hat. Anscheinend ohne weitere Kapazität, vielleicht sogar mit weniger, also so wie es aktuell läuft, man weiß es nicht, ne? Also es war da halt schwierig, große Lagerbestände aufzubauen, beziehungsweise man hat ja schon, eh schon gesehen, dass die 40er in ihre Verfügbarkeit zurückgegangen sind. AMD wiederum hat da eine ganz andere Fertigung genommen. Deswegen konnten sie parallel produzieren. Und ja, sie haben halt gewartet, sie hatten mehr. Vielleicht ist auch einfach die Nachfrage nicht so hoch. Das kann man halt von außen schlecht beurteilen, ne? Vielleicht haben sie zehnmal so viel verkauft, aber trotzdem weniger als Nvidia. Man muss fairerweise auch sagen, zum UVP gibt es die beiden jetzt auch nicht mehr. Also weder die 9070 noch die 9070 XT, die zum UVP zu kriegen in Deutschland, ist sehr, sehr schwierig aktuell, wenn überhaupt möglich.
Wie sieht's da?
Interessanterweise ist es bei der 5070 möglich. Die kriegt man zum UVP, die 9070 nicht. Ja? Und allein das zeigt ja schon, offensichtlich sind Leute bereit, für eine 9070 mehr zu zahlen als UVP. Obwohl es die 5070 zum UVP gibt, was ja so ein bisschen dieses klassische Mantra, im Zweifel kaufen die Leute eh Nvidia, weil sie es kennen, aufbricht. Also zumindest würde ich das so sehen.
Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass also Nvidia hat natürlich auf der Softwareseite mit Raytracing und DLSS und jetzt mit FG und MFG ja schon ein sehr komplettes Angebot und auch wenn MFG oder so auch, dass man kritisieren kann und so weiter, aber die machen ja auch einige Sachen richtig. Also ich finde jetzt schon, dass sie auch dazu beigetragen haben, Raytracing und so in Consumer-Spielen zu etablieren.
Definitiv.
Aber AMD hat es natürlich jetzt auch mit RDNA 4 deutlich aufgeholt oder vielleicht sogar gleichgezogen, was Raytracing-Leistung und Upscaling betrifft, ist ja FSR jetzt in der neuen Generation auch deutlich besser geworden. Und haben sie so ein bisschen die Lücke zu Nvidia, da finde ich, schon geschlossen. Und es macht die Karten natürlich auch direkt deutlich interessanter für die Konsumenten,
Also
die
deutlich,
vielleicht,
deutlich besser geworden ist, glaube ich, sogar untertrieben. Das ist eine Revolution, was sie bei FSR gemacht haben. Ich hätte aber ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, dass das in der breiten Masse, also bei den Casual Gamern in Anführungszeichen, so durchschlagen wird. Aber wie gesagt, wir haben keine absoluten Zahlen. Aber wenn man halt ne, zum Anlass nimmt, dass das Zeug ausverkauft ist, obwohl es die 50, 70 günstiger gibt, ich sag's nochmal, dann offensichtlich kommt es doch an und das freut mich eigentlich auch.
Ich denke mal, dass zu den Verkaufszahlen aber auch OEM-Systeme gehören, also Fertigrechner. Da haben vielleicht auch ein paar mehr sich jetzt mal für AMD entschieden, nachdem sie gesehen haben, was da kommt. Also Notebook jetzt nicht. Also ich meine,
Ja, Notebook und Radeon ist immer schwierig.
ja, genau, also RTX 50 kommt ja dann auch noch ins Laptop, das haben sie ja schon angekündigt. Wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauern, aber
Könnte
bei
es bald
AMD jetzt
Tests geben?
RDNA 4 im Notebook ist, glaube ich, noch gar kein Thema. Also vielleicht höchstens intern bei AMD, aber ja, man sieht ja die letzten Generationen, also also wenn dann AMD-Grafik im Notebook, dann halt als APU, Strix Point oder sowas, ne, oder Kraken Point und wie sie alle heißen. Aber wer hat denn schon ein Notebook mit einer diskreten GPU von AMD heutzutage? Es ist leider ein bisschen gestorben, so diese Sparte.
Ja.
Ja, also ich hoffe, dass es nicht so bleibt, aber es ist nun mal der aktuelle Stand und also ich finde es eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass da mal so ein bisschen Druck von der roten Seite quasi kommt. Und vielleicht lernt er da auch Nvidia noch die eine oder andere Lektion, was Verfügbarkeit und Marktstartplanung und so weiter betrifft.
Ja, ich würde nach wie vor, also ich bin nach wie vor auf der Seite, die sagt, das ist denen einfach komplett egal. Du hättest
Ja.
Jensen im Interview ja fragen können.
Ist es euch egal, meinst du das? Ja, sie werden ihre Karten verkaufen, also nur weil es die nie quasi gibt, gibt es die ja trotzdem sozusagen. Und wahrscheinlich haben sie auch mehr als AMD verkauft, nur hat man immer das Gefühl, es gibt immer nur zwei Stück auf der ganzen
Vielleicht
Welt
ist es
und
auch eine kartellrechtliche Strategie zu sagen, wir müssen einem die wieder ein paar Marktanteile geben, sonst haut uns irgendwer auf den Kopf. Aber
ja.
ein Pillerscherz, ich weiß es nicht. Aber es ist eine interessante Entwicklung. Es sind spannende Grafikkartenzeiten, die so vor einem halben Jahr, glaube ich, noch in diesem Ausmaßen noch keiner so vorhergesehen hätte. Da hätten, glaube ich, alle gedacht, es wird einfach so laufen wie mit Blackwell, wie mit Elena 3 und Ada Lovelace und.
Ada Lovelace, ja.
Naja, spannend,
Ja,
spannend.
der Community Benchmark, ich habe gesehen, den hast du ja schon fertiggestellt.
Ja.
Gucken wir mal, wann er dann online geht, ob noch diese Woche oder nächste Woche.
Oh, diese
Ich
Woche.
kann ich kann die Frage selbst tatsächlich auch nicht beantworten.
Ja,
Das ist dann,
jetzt haben wir einmal Jan
ja.
nicht hier,
Genau, also Jan hätte das noch beantworten können, aber
ne?
der ist dann, ja. Wir beide haben leider sozusagen da nicht die Planungs-, die Veröffentlichungshoheit.
Gut, Jan wird auch nächste Woche dann planmäßig wieder hier
Ja.
sein. Dann sehen Jan und ich uns oder hören wir uns auch mal wieder. Da freue ich mich auch drauf. Aber es hat mir trotzdem auch Spaß gemacht, heute mit dir über deine
Bisschen
Eindrücke
über
von der
andere
GTC
Themen.
zu
Ja.
reden. Und ein
Gerne wieder.
paar aktuelle Themen haben wir ja auch noch unterbekommen.
Ja.
Und damit sind wir dann heute aber auch fertig. Oder hast du noch was zu
Ja.
sagen?
Nö, ich glaube, wir haben jetzt alles Wichtige abgehandelt, ohne dass man hier jetzt in den Podcast-Marathon-Modus wechselt. Das haben wir jetzt eine Stunde 20. Ich glaube, die Hörer
Das liegt gut im Schnitt.
haben genug für heute auf die Ohren bekommen.
Gut. Ja, wann der Podcast online gehen wird, mal schauen, ob das der Mittwochnachmittag wird oder ob es erst am Donnerstag der Fall sein wird. Donnerstag ist ja schon gewohnt über die letzten Wochen, dass das durchaus mal vorkommen kann im aktuellen Stress.
Wir
Ihr
geben
werdet
unser
es dann ja
Bestes.
merken, ne? Also, wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr es. Gut.
Ja.
Dann verabschiede ich mich. Ich würde mich
Ja.
natürlich freuen über jegliche Kommentare, oder wir würden uns freuen, und Jan bestimmt auch, der ja gerade nicht da ist, aber ich weiß, dass er sich auch immer freut, über jegliche Kommentare zu unserem
Ja,
Podcast,
ich
über
auch.
Bewertungen, über Kritik jeglicher Art auf Portalen eurer Wahl. Und ganz besonders toll wäre es natürlich, wenn ihr Computerbase Pro mal einen Gedanken spenden würdet oder die Website ohne Adblocker aufruft.
Das
Vielen
natürlich auch.
Dank und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Danke, tschüss.